Achtung, Breaking News, Drohnen verletzen Lufträume, die Bevölkerung hat Angst vor Spionage und Krieg. Doch was steckt wirklich dahinter? Genau das schauen wir uns jetzt in dieser Podcast-Folge im Detail an. Also, viel Spaß dabei.
Welcome to the Copter Pro Podcast, your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game.
Willkommen zurück zu dieser Podcast-Folge, euer Alex hier von Copter Pro und schön, dass ihr wieder am Start seid hier zu einer neuen Podcast-Folge. Leider einer Breaking-News-Folge, die ich eigentlich gar nicht aufnehmen möchte, denn Luftraumverletzungen sind kein Kavaliersdelikt, sondern Luftraumverletzungen sind tatsächlich, ja, eine Straftat. Und aus diesem Grund möchte ich mich einfach zu diesem Thema äußern. Wir sind Drohnenhändler. Wir verkaufen Drohnen privat, natürlich auch für den kommerziellen Bereich. Das heißt, in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen und schulen natürlich auch den sinnvollen und natürlich rechtlich sicheren Umgang mit dieser Technik. Doch in den letzten Tagen kam es immer wieder zu Drohnensichtungen und die Bevölkerung ist in großer Sorge, denn sie hat natürlich Angst vor Spionage, Krieg. Sind es die Russen? Ist es die Ukraine? Sind es andere Länder, die kritische Infrastruktur ausspionieren möchten? Und genau das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Ich habe jetzt eine Podcast-Folge für euch geplant, die nämlich genau dieses Thema beschreiben soll. Was geht aktuell vor? Was wird hier gesichtet? Worüber sprechen wir? Warum sind diese Verletzungen überhaupt möglich? Warum dürfen Drohnen in kritische Infrastruktur eindringen? Warum dürfen Drohnen den Luftverkehr an Flughäfen stören? Was heißt dürfen? Warum können sie es überhaupt? Wie hoch sind die Strafen dafür, falls es jetzt irgendwelche Clowns sind, die beispielsweise das Ganze einfach nur hochkochen möchten? Was muss ein Pilot normalerweise beachten, wenn er an Flughäfen unterwegs ist? Wie können sich die Flughäfen davor schützen? Welchen Schein brauche ich, wenn ich zum Beispiel an solch einem Flughafen fliegen möchte und welche Genehmigungen stecken da hinten dran? Und wie soll man das wissen, wenn man lediglich eine DJI Mini im Einsatz hat und wenn man dafür ja keinen Führerschein braucht? Werden jetzt die Gesetze strenger? Wie gewährleistet man jetzt die Sicherheit für Deutschland, die natürlich sowieso auf der Kippe steht? Also, ich möchte von vornherein sagen, das ist keine Rechtsberatung, das ist auch keine Verschwörungstheorie, sondern wir reden jetzt über Fakten. Ich habe mich auch informiert über die ganzen Meldungen und so weiter. Man muss hier dazu sagen, es gibt ja so eine sogenannte Pressefreiheit, das heißt, alles, was in der Presse steht, würde ich natürlich auch nicht als vertrauenserweckend einstufen. Ich versuche hier natürlich auch sehr unparteiisch zu sein, das heißt, wir betrachten das Ganze wirklich allgemein, wir schauen uns das Thema an und ich würde sagen, wir gehen rein. Wie komme ich dazu, so eine Podcast-Folge aufzunehmen? Es gab mehrere Drohnensichtungen. Begonnen hat das Ganze in Dänemark. Es wurden Drohnen über Dänemark gesichtet. Ich meine, sogar in Lettland waren auch Drohnen in der Luft, die den Flugverkehr gestört haben. Gut, das hat uns jetzt erstmal so nicht in Unruhe versetzt. Da gab es ein paar Schlagzeilen zu, aber natürlich denkt man, naja, es ist ein anderes Land. Es ist zwar innerhalb der EU, aber was sind es für Drohnen? Da gibt es tatsächlich kaum eine Antwort drauf. Also auch das, was ich recherchiert habe, natürlich gibt es die ein oder anderen Leute, die meinen, okay, das sind russische Drohnen, oder die ein oder anderen, die meinen, das sind irgendwelche anderen ausländischen Drohnen, aber wir wollen hier gar keine Verschwörungstheorie erstellen, sondern wir wollen über Fakten reden und ich will euch einfach mal erklären, was es denn generell so zu beachten gibt und warum das auch definitiv keine gute Idee ist, mit einer Drohne solche Dinge durchzuführen, weil ich glaube nicht einmal, dass es hier groß um Spionage handelt, vielleicht in den ein oder anderen Ländern, aber nicht im Allgemeinen. Nach den Vorfällen in, ich meine, wie gesagt, Lettland und Dänemark, das ist ja bestätigt, kam der nächste Vorfall in Kiel. Dort wurde kritische Infrastruktur ausspioniert und das ist natürlich auch ein Warnsignal für die Politik und natürlich auch für die Betreiber dieser Anlagen, denn hier kann es natürlich auch, gerade weil das Ganze natürlich mit dem Krieg assoziiert wird, für Negativschlagzeilen sorgen und hat es auch getan. Dann die nächste Drohnensichtung am 2.10. über dem Flughafen München. So, jetzt ist natürlich in München auch das Oktoberfest, es sind sehr viele Leute da vor Ort und jetzt wird auch noch der Flughafen gestört, der Flugverkehr umgeleitet, viele Flüge annulliert, die Reisenden sitzen da, die Schlagzeilen überschlagen sich. Handelt es sich hier um Spionage? Handelt es sich hier um den ersten Schritt in den Dritten Weltkrieg und so weiter? Und das lässt sich hier so pauschal noch gar nicht sagen. Und ich meine auch, dass es sich hier vielleicht sogar um die ein oder andere Sichtung handelt, beziehungsweise Störung handelt, die von Personen durchgeführt wird, um das Ganze noch dramatischer zu gestalten. Aber dazu gehen wir jetzt gleich nochmal, oder da gehen wir nochmal tiefer rein, weil ich möchte euch erstmal erklären, wie ist denn so überhaupt der Ablauf? Warum sind solche Verletzungen überhaupt möglich? Normalerweise müsste doch um so einen Flughafen wie eine digitale Wand sein. Die Drohne dürfte da doch gar nicht reinkommen. Aber genau das ist eben der Punkt. Das ist noch nicht gegeben. Also, wir müssen mal ein bisschen ausholen. Wir schauen mal ein paar Jahre zurück, als ich mit der ganzen Drohnenfliegerei angefangen habe, vor ungefähr 8 bis 10 Jahren. Da war das so, dass die Drohnen einfach frei verkäuflich waren. Sind sie ja heute immer noch. Man konnte sich eine Drohne holen und konnte mit der quasi fliegen. Es gab zwar damals schon ein paar Drohnengesetze, aber lange noch nicht so reglementiert, wie es jetzt heute 2025 ist. Das ist natürlich das Problem. Es gibt eine technische Innovation und die Regulierung dafür kam viel zu spät. Das heißt, es konnte sich auf Deutsch gesagt jeder eine Drohne kaufen, obwohl er keinen Plan davon hat und natürlich einfach in der Luft unterwegs sein. So, dann kamen die ersten Drohnenführerscheine mit dem Kompetenznachweis und es wurde sich Gedanken gemacht, weil das Thema natürlich immer präsenter wurde, nicht nur für den Privatgebrauch, um schöne Bilder vom Urlaub zu machen, sondern auch für den Gebrauch beispielsweise, um Industrieanlagen zu inspizieren, um ja in der Feuerwehr aktiv zu sein, um beispielsweise in der Kidsrettung fliegen zu können. In ganz vielen verschiedenen Einsatzgebieten wurden Drohnen sehr, sehr sinnvoll eingesetzt. Doch natürlich muss dieser Einsatz, der generell durchgeführt wird mit der Drohne, auch reglementiert werden. Also hat sich die Behörde gedacht, naja, wir bringen eine neue Drohnenverordnung auf den Markt, sage ich jetzt mal, und regeln das Luftrecht ähnlich wie das normale Luftrecht in der Verkehrsfliegerei EASA-weit, also beziehungsweise europaweit über die EASA quasi geregelt. So, die EASA ist ja die europäische Luftfahrtbehörde, die quasi diese ganzen Regularien quasi festschreibt in sogenannten Annexes. Das heißt, es gibt also Auflagen, an die sich gehalten werden muss. Das vereinfacht natürlich erstmal die ganze Drohnenfliegerei in Europa, weil wir natürlich erstmal ein Europarecht haben. Trotzdem darf jedes Land das nochmal eigen gestalten und jedes Bundesland auch nochmal individuell anpassen. Und das ist gerade die Problematik, die hier herrscht. Wir haben in Deutschland ein zu schnelles Wachstum von Drohnenflügen oder Leuten, die Drohnen benutzen, gegenüber den Regularien, also den Rechten und Regeln, die damit einhergehen müssten, weil die Behörden, wie zum Beispiel das Luftfahrtbundesamt, nicht schnell genug hinterherkommen, zu regulieren. Hier gibt es ja natürlich auch keine Erfahrungsberichte. Was kann denn überhaupt schief gehen, was muss überhaupt alles reglementiert werden? Und das ist eben der entscheidende Punkt. Das heißt, es gibt zu viele Leute, die fliegen und zu wenig Regeln, die das Ganze kontrollieren, beziehungsweise zu wenig Erfahrungsberichte, was kann denn überhaupt alles passieren? So, jetzt wurde das ja über die EASA geregelt und jetzt im Endeffekt macht jedes Land, jedes Bundesland oder halt jedes Land innerhalb Europas nochmal ihre eigenen, ich sage jetzt mal, Regularien, um das Ganze noch mehr zu verschärfen. Wir in Deutschland sind ja sowieso relativ schnell durch, das heißt, schnell sind wir nicht, wir sind relativ stark durchreglementiert, aber hier scheitert es immer an der Schnelligkeit. Ich gebe euch da mal ein Beispiel für. Seit 01.01.2024 gibt es diese neue Drohnenverordnung. Es gibt neue Führerscheine, die man über das Luftfahrtbundesamt machen kann. Damals konnte man diesen Führerschein schon machen, seit dem 01.01.2024, hat aber bis heute, also vielleicht haben es jetzt die ersten bekommen, aber bis 2025 nicht mal eine Rechnung bekommen, weil die Luftkostenverordnung noch nicht final war, sodass sie die Rechnungen schreiben konnten. Das heißt, ihr merkt, selbst bei der Zahlung, die ja eigentlich das Wichtigste ist innerhalb einer Reglementierung, was wird wie bezahlt, weil von irgendwas muss ja die Behörde auch die Mitarbeiter etc. bezahlen, neben unseren Steuergeldern oder Steuergeldern, haben die das Ganze halt verpennt. So, ich habe jetzt ziemlich weit ausgeholt, also nochmal zusammengefasst. Es gibt sehr viele Drohnen auf dem Markt und es wurde spät geregelt. Es ist immer noch nicht hundertprozentig klar geregelt und hundertprozentig klar definiert, aber es kam mal eine Besserung durch die Reglementierung, dass jetzt innerhalb der EASA, also Europa, das gleiche Recht herrschen soll. Jetzt packt es jedes Bundesland nochmal anders an und die Zuständigkeiten, wie gesagt, sind noch nicht alle bei einer Behörde, wie dem Luftfahrtbundesamt, sondern teilweise, wie in Rheinland-Pfalz, noch bei der Landesluftfahrtbehörde, die ihre eigene Suppe irgendwo braut. Also, was wurde denn überhaupt erneuert in diesen EASA-Richtlinien. Also, als erstes ist es mal die Flughöhe, die 120 Meter über Ground beträgt. Das heißt, wir stören hier mal nicht so krass den Luftverkehr, weil wir eben nicht so hoch fliegen dürfen ohne eine Ausnahmegenehmigung. Dann das nächste, wir brauchen einen Führerschein, wenn ich Drohnen fliegen möchte. Also die Führerscheinregelung ist folgendermaßen, dazu habe ich ja auch mal einen Podcast gemacht, bis 250 Gramm braucht man keinen Führerschein, ab 250 Gramm braucht man den Kompetenznachweis A1, A3. Mit diesem darf ich alle Drohnen bis 25 Kilo fliegen mit einem Mindestabstand zu Wohngebäuden von 150 Metern. Es dürfen keine unbeteiligten Personen überflogen werden, ich muss mich als Betreiber registrieren und eine Haftpflichtversicherung nachweisen. Wenn ich also innerhalb der Stadt fliegen möchte, brauche ich, weil ich ja mit dem A1 A3-Schein das Ganze nicht durchführen darf, den sogenannten A2-Schein, die höhere Lizenz, das Fernpilotenzeugnis. Auch hier muss ich mich als Betreiber registrieren, eine Haftpflichtversicherung nachweisen, die Schäden gegenüber Dritten abdeckt und darf diesen Mindestabstand unterschreiten und darf mit Drohnen bis 4 Kilogramm auch innerhalb der Stadt fliegen, wenn ich die Genehmigung vom Grundstückseigentümer habe und mich nicht beispielsweise in Flugverbotszonen bewege, weil hierzu brauche ich auch nochmal Genehmigung. Alles, was über 25 Kilo ist oder was über 4 Kilo innerhalb der Stadt ist, dafür brauche ich den STS-Schein, den größeren Schein, der jetzt erst Ende 2024 vorgestellt wurde und eine Betriebsgenehmigung der speziellen Kategorie. So mal die Regeln zusammengefasst. So, jetzt heißt das aber trotzdem nicht, dass ich überall mit meiner Drohne fliegen darf, auf dem Acker oder beispielsweise innerhalb der Stadt, auch wenn ich den A2-Schein habe, sondern ich muss natürlich auch checken, wo bin ich gerade unterwegs. Das kann man zum Beispiel machen. Auch das hier gibt es noch nicht so lange, nämlich die sogenannte Plattform DeepPool. Die Plattform, die quasi für das Prüfen von Drohnenflügen, ob ich diese durchführen darf. Es gab zwar vorher schon Karten, aber es gab nichts vom Staat. Und hier kommen wir wieder zu dem Punkt, die Reglementierung hat einfach sehr, sehr lange gedauert. Was auch tatsächlich verständlich ist, weil die Erfahrung hier fehlt. Aber das sorgt eben für diese ganzen Lücken, die wir jetzt haben und zu diesen Luftraumverletzungen. Ja, klar, man kann es immer noch illegalerweise machen, aber ihr merkt jetzt, gerade was die Schlagzeilen angeht, die Schlagzeilen sagen ja, Deutschland arbeitet jetzt an einer Drohnenabwehr. Sie haben jetzt mal alles reglementiert oder zumindest mal einen Teil davon. Sie haben aber eins noch nicht getan, die Drohnenabwehr hundertprozentig aufgestellt. Deswegen können so Luftraumverletzungen durchgeführt werden. Aber dazu gleich mehr. Wir gehen nochmal zurück. Also, wir haben jetzt die Regeln 120 Meter, die verschiedenen Führerscheine, die Betreiberregistrierung und so weiter. Jetzt ist es ja so, warum muss ich mich als Betreiber registrieren und eine Haftpflichtversicherung nachweisen, dass zumindest mal die Behörde weiß, diese Piloten sind in der Luft und diese Piloten haben eine Haftpflichtversicherung. Eigentlich müsste es sogar so weit geregelt werden, dass es ähnlich wie beim Auto nur mit einer EVB-Nummer geht. Das heißt, wenn man sich beispielsweise beim Luftfahrtbundesamt registriert, ja, und dort eine Versicherung hinterlegt, wird nicht geprüft, ob diese Versicherung gültig ist oder nicht. Das heißt, ich kann doch einfach reinschreiben, die deutsche Versicherung und die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann kriege ich trotzdem eine sogenannte EID, ein Nummernschild. So, das ist auch ein Thema innerhalb der Drohnenverordnung, nämlich die sogenannte EID. Das heißt, wenn ich mich registriert habe als Betreiber, dort meine persönlichen Daten angegeben habe, egal ob als Privatperson oder als Firma, weil das unterscheidet sich. Ich kann mich registrieren als Privatperson, ich kann mich registrieren als Firma. Dann bekomme ich eine sogenannte EID, ein Nummernschild, ähnlich wie beim Auto. Der einzige Punkt, hier wird nicht geprüft, ob diese Versicherung Gültigkeit hat. Naja gut, die Haftung liegt dann ja eben immer noch beim Piloten. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, neu ist dann die sogenannte EID als Remote-ID. Das bedeutet, jetzt haben wir ja das Thema, okay, wir wissen jetzt mal, wer in der Luft ist, weil die haben sich ja registriert, die Firma oder die Person. Die haben auch eine Haftpflichtversicherung, ob die gültig ist, wissen wir zwar nicht, aber sie haben mal was hinterlegt. Das heißt, die fliegen nicht ganz schwarz darum, ja, schwarz in Anführungszeichen, denn sie fliegen nicht ganz illegal darum. Sie bekommen auch eine EID, die sie auf die Drohne kleben, aber jetzt ist ja das Problem, wir wissen ja trotzdem nicht, wo sie jetzt unterwegs sind. Also bringen wir eine sogenannte Remote-ID. Also, was ist jetzt der nächste Punkt? Die C-Klassen-Zertifizierung. Was hat das jetzt schon wieder zu bedeuten? Die C-Klassen-Zertifizierung ist die Zertifizierung von Drohnen, dass sie gewisse technische Anforderungen erfüllen, um mit der neuen Drohnenverordnung gerecht zu werden. Also gab es jetzt die neue Zertifizierung, 1.1.2024. Jede Drohne, die jetzt auf dem Markt ist, muss ein C-Label haben, C0, C1, C2 oder C3. Das heißt, sie werden eingestuft je nach Gewicht, Lautstärke und Software-Eigenschaften. Alle anderen Drohnen waren raus. Okay, Hersteller haben relativ schnell geschaltet wie DJI und haben die Drohnen C-zertifiziert. Gewisse C-Klassen bedeuten, man darf mit dieser Drohne nur noch auch gewisse Themen bzw. Anwendungen durchführen. Zum Beispiel, die Drohne muss eine gewisse oder darf eine gewisse Lautstärke nicht überschreiten. Sie muss softwaretechnisch die Möglichkeit haben, diese EID, die man ja bekommt bei der Registrierung, digital als Remote-ID zu senden. Also gut, so schön, ne? Ist ja auch sinnvoll. Wir wissen jetzt, wer es registriert. Der hat eventuell eine gültige Haftpflichtversicherung, aber irgendwas hat er ja hinterlegt. Er kennt sich wenigstens ein bisschen damit aus, weil er mal einen Führerschein gemacht hat über das Luftfahrtbundesamt oder über eine Prüfstelle, A1, A3 oder A2. Und hat eine EID. Die klebt auf der Drohne. Und er hat jetzt eine neue Drohne. Da kann er sie sogar digital hinterlegen, damit andere Luftverkehrsteilnehmer sehen, wo er gerade unterwegs ist. Weil das ist das größte Problem. Man weiß zwar, die Leute sind registriert, wenn sie es denn alle getan haben, aber man weiß ja nicht, wo sie unterwegs sind. Ich muss dazu sagen, das, was ich jetzt gerade alles erkläre, ist ein bisschen durcheinander, aber das ist tatsächlich der Werdegang der Drohnen. Und jetzt haben wir ja noch gar nicht beachtet, dass es einige davon gibt oder einige Leute gibt, die gar nichts gemacht haben, die einfach sagen, ich fliege illegal. So, das sind nämlich die Schlimmsten. Aber man muss jetzt dazu sagen, so, diese Remote-ID hat ja einen sinnvollen Gedanken. Wir wissen ja jetzt, die Leute sind registriert etc. Und im besten Fall sendet die Drohne jetzt ein Signal. Man kann es aber auch einfach auslassen. Man kann einfach diese EID auslassen. Also entstehen genau diese Lücken. Und deswegen sind diese Verletzungen möglich. Jetzt sei mal dahingestellt, ob das zivile Drohnen sind, militärische Drohnen, da reden wir nochmal von ganz anderen Dimensionen, oder irgendwelche Hobbydinger, Temo-Dinger, was auch immer. Die Temo-Dinger haben das ja sowieso nicht. Die Militärdrohnen, die sind mit anderer Technik ausgestattet. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es zivile Drohnen sind, die nach den Meldungen in Dänemark etc. hier einfach ja illegalerweise unterwegs sind und hoffentlich, in Anführungszeichen, sich nur einen Spaß erlaubt haben, der tatsächlich kein Spaß ist. Ja, die quasi einfach eine illegale Tätigkeit durchgeführt haben, ohne militärischen Hintergedanken. Das wollte ich damit sagen, damit wir nicht alle hier Angst vor Krieg haben. Ja, so. Weil russische Drohnen wäre natürlich auch ein Thema, aber russische Drohnen müssen ja natürlich erstmal durch mehrere Lufträume. Und wenn sie jetzt nach München kommen und die ganze Zeit unentdeckt bleiben, die sind ja auch relativ groß, wenn sie von Russland nach München fliegen, dann wären sie tatsächlich hier entdeckt worden. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass es sich hier um zivile Drohnen handelt und hier einfach um irgendwelche, auf Deutsch gesagt, Idioten, die mit den Drohnen unterwegs sind. Doch, warum sind diese Verletzungen möglich? Also, ich habe es ja erklärt, diese ganze Drohnenverordnung und die ganze Gesetzeslage. Wenn sich eine Person an diese ganzen Themen hält, kann sie aber trotzdem einfach in München am Flughafen starten. Und das ist das Problem. Das heißt, wenn du eine DJI Mini hast, wurde es damals reglementiert, aber auch nur von Seiten DJIs innerhalb der Software, dass sie gesagt haben, Moment, hier ist eine Sperrzone, du darfst hier nicht fliegen. Mit der neuen Drohnenverordnung hat DJI aber diese Sperrzone, diese sogenannte No-Fly-Zone, abgeschaltet. Das heißt, grundsätzlich könnt ihr mit jeder Drohne überall fliegen. Ihr dürft zwar nicht, wenn ihr nicht diese Regularien, die eben genannt wurden, erfüllt, aber ihr könntet es. Die Drohnen lassen es technisch zu. Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner Drohne setz mir mein Auto, hol einen Koffer, fahr nach München und heb mitten in der Kontrollzone ab und störe den Flugverkehr. Dann wird der umgeleitet, die Flüge annulliert, die Leute stehen da, bla bla bla. Ist es aber möglich, weil es eben nicht diesen digitalen Zaun gibt um den Flughafen. Die sehen das zwar, aber sie sagen ja selber in den Schlagzeilen, Deutschland muss jetzt an einer Drohnenabwehr arbeiten. Sie haben diese Drohnenabwehr eben nicht. Das heißt, diese ganzen Regularien, die gemacht wurden, sind ja grundsätzlich sinnvoll. Aber sie schützen trotzdem nicht vor Luftraumverletzungen. Denn die Drohnen starten überall Und jeder kann so eine Drohne theoretisch kaufen und bedienen. Denn es gibt ja auch genügend Läden, die die einfach verkaufen, ohne die Leute zu schulen. Wir zum Beispiel schulen die Leute. Wir wollen einen Führerschein sehen und wir wollen auch sehen, dass die Leute damit sinnvoll umgehen. Unsere Kunden prüfen vorher die Flugverbotszonen. Aber ein Pilot, der illegalerweise unterwegs ist, der macht das natürlich nicht. Der ist weder registriert, der hat irgendwo so ein Ding gekauft, im Internet bestellt. Der kauft sich so ein Ding, registriert sich nirgends, fährt an den Münchner Flughafen und fliegt da einfach rum, um die Leute zu ärgern, um sich einen Spaß zu erlauben und so weiter, keine Ahnung. Aber die könnten es, da gibt's keinen digitalen Zaun. Ein Pilot, der quasi das kommerziell macht oder mit positiven Gedanken, also quasi Hobbyaufnahmen oder was auch immer, der kennt diese Regeln, der sich damit wirklich sinnvoll auseinandersetzt. Aber auch hier, es gibt ja keine, wie soll ich sagen, bei einer DJI Mini keinen Führerschein beispielsweise, den man machen muss, um zu wissen, wie verletze ich denn beispielsweise einen Luftraum. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Das ist nämlich ähnlich wie beim Fahrradführerschein. Ja? Aber, so, wie hoch sind denn die Strafen? Ein Eingriff in den Luftraum, beziehungsweise ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr kann Strafen bis zu 50.000 Euro und sogar Freiheitsstrafen bedeuten. Das heißt, das ist kein Kavaliersdelikt, das ist tatsächlich eine Straftat und dafür kann man in den Knast gehen. Was auch richtig so ist, denn wenn jemand am Münchner Flughafen den ganzen Flugverkehr umleiten lässt, wir reden von enormen Kosten, die in die Millionen gehen. Und wir reden natürlich auch von Sicherheit. Wenn ich mit meiner Familie in Urlaub fliegen möchte und da fliegt irgendeine Drohne da rum, illegalerweise, und die kommt in die Turbine, ihr habt es vielleicht gesehen, Hudson River Vogelschlag, so eine Drohne ist auch nicht viel kleiner als ein Vogel, stürzt ein Airbus ab oder ein Boeing, keine Ahnung. Also die stürzen auf jeden Fall beide ab. Ja, und das ist eben die Problematik. Deswegen werden teilweise an Flughäfen Greifvögel eingesetzt für die Drohnenabwehr. Aber das ist ja nicht Maß der Dinge, sondern hier muss nachgearbeitet werden. Problem ist nur, man wird da fast nur die Drohnen sehen, die legal unterwegs sind, weil es gibt auch gecrackte Systeme, die illegalerweise gar nicht zu sehen sind. Das heißt, die Radarsysteme, die die Flughäfen haben, müssten so angepasst werden, dass sie jede Drohne sehen und quasi keine Drohne da startet. Auch hier fehlt die Erfahrung, weil es gab ja bis dato keine großen Meldungen um Flughäfen. Macht jetzt ein komplettes Drohnenverbot Sinn? Nein, definitiv nicht. Dafür werden die Drohnen in viel zu vielen Bereichen eingesetzt. Wird stärker reguliert? Ja, es müsste aber eine Sache vor allem gemacht werden, um kritische Infrastruktur, um militärische Sperrzonen und um Flughäfen müsste einfach ein digitaler Zaun gemacht werden, wo keine Drohne startet, ohne dass eine Genehmigung erteilt wurde. Dann wäre im Endeffekt alles in Ordnung. So, das ist aber nicht der Fall. So, wir haben drüber gesprochen, wie hoch die Strafen sind. Wir haben über die ganzen Drohnenregularien gesprochen und warum diese Verletzungen möglich sind, weil theoretisch überall jede Drohne starten kann. Was muss ein Pilot normalerweise mitbringen, wenn er in Flughafennähe unterwegs ist? Er braucht natürlich, wenn er mit einer Drohne unterwegs ist, beispielsweise über 250 Gramm, den entsprechenden Führerschein. Am besten den A2-Schein oder STS-Schein, damit er diesen Mindestabstand zu Wohngebäuden eben unterschreiten kann, falls dort besiedeltes Gebiet ist. Dann muss er über die digitale Plattform für unbemannte Luftfahrt, Deepool, checken, wo ist er gerade unterwegs und was darf er dort und was eben nicht? Braucht er eine Genehmigung, ja oder nein? Ansonsten ist ein Abstand zu Flughäfen zu halten. So, zusätzlich braucht er die Betreiberregistrierung, eine Haftpflichtversicherung und natürlich die Genehmigung vom Grundstückseigentümer, wo er sich gerade befindet. Dann muss er die EID, also seine Betreibernummer, digital senden können. Am besten benutzt er auch noch ein FLAM und meldet das Ganze beispielsweise über eine App, ja, um anderen Luftverkehrsteilnehmer zu sagen, ich bin hier. Dann wäre das überhaupt kein Problem und das bräuchte ein Pilot, um fliegen zu dürfen. Wie können sich die Flughäfen vor sowas schützen? Also ich habe es ja eben schon gesagt, eigentlich ein digitaler Zaun, das heißt eine Drohnenabwehr, die ist wie ein EMP quasi, die alles elektrische abschaltet, was da drumherum ist. Problem ist nur, dann wird es auch Störungen bei den Flugzeugen geben, weil die natürlich auch mit sehr viel Technik ausgestattet sind. Das heißt, hier muss echt nachgearbeitet werden, wie kann man diese Drohnen eben abwehren, beziehungsweise wie kann man sie erstmal sehen, weil das ist das Problem. Die sieht ja keiner. Ja, also es sieht ja keiner, dass da was unterwegs ist, wenn nichts gesendet wird. Das ist wie, wenn ich jetzt meinen Transponder beim Flugzeug oder beim Hubschrauber ausmache und in eine Kontrollzone reindonner. Den Hubschrauber, das Flugzeug, kann noch irgendein anderer Luftverkehrsteilnehmer oder der Tower sehen, weil es relativ groß ist. Aber eine Drohne am Himmel zu sehen, ist schon relativ schwierig. Dann was war das mit dem Beispiel zu der DJI Mini eben? Es gibt ja auch Drohnen wie die DJI Mini, die ich ohne Drohnenführerschein fliegen darf. Unter 250 Gramm. Da brauchst du trotzdem eine Betreiberregistrierung und trotzdem eine Haftpflichtversicherung, die Schäden gegenüber Dritten abdeckt. Aber ich brauche keinen Führerschein. Und da ist es ähnlich wie beim Fahrradführerschein. Weil da braucht ihr, also es gibt ja keinen Fahrradführerschein, sondern man darf einfach Fahrrad fahren, braucht keinen Führerschein, muss aber sich trotzdem an die Straßenverkehrsordnung halten. Man darf nicht bei Rot über die Ampel fahren, man darf keinem die Vorfahrt nehmen und so weiter, sonst macht man sich strafbar. Woher sollen die Leute es denn wissen? Meiner Meinung nach müsste auch bei einer DJI Mini eine Grundlagenschulung wie der A1-A3-Schein definitiv Pflicht sein, damit die Leute wissen, dass sie hier einen Luftraum stören. Nehmen wir mal an, die Drohnen in München wären einfach nur DJI Mini gewesen. Die stören genauso den Luftverkehr, wenn sie über dem Airbus oder der Boeing schweben oder über dem Flughafen und können diese zum Absturz bringen, auch mit 250 Gramm kann eine Turbine kaputt gehen. Aber die Leute wissen es vielleicht gar nicht, dass sie dort nicht fliegen dürfen, weil sie eben nie einen Führerschein gemacht haben. Natürlich schützt Unwissenheit vor Strafe nicht und man sollte sich informieren. Aber trotzdem, das hilft uns doch hier in diesem Fall nicht. Wenn derjenige da unterwegs ist, manchmal sieht man den Flughafen ja gar nicht. Oder vielleicht ist einer im Urlaub und weiß gar nicht, dass da ein Flughafen ist, weil er die Karte nicht checkt. Es geht ja keiner in Google Maps und sucht da einen Flughafennähe. Müsste er, machen vielleicht aber wenige. Deswegen kommen diese Drohnenverletzungen eben, weil die Leute es nicht besser wissen. Weil auch solche Regularien da sind. Drohnen unter 250 Gramm darf man ja gefühlt überall fliegen, beziehungsweise darf man ja ohne Führerschein fliegen. Denken zumindest die Leute. So, lange Rede, kurzer Sinn. Werden die Gesetze jetzt strenger? Also, ich gehe mal davon aus, dass die Luftverkehrsordnung, also die EASA-Richtlinie, definitiv strenger werden. Und ich hoffe es auch, damit nicht jeder diese Drohnen verkaufen kann, sondern ein Nachweis gebracht werden muss, bevor so eine Drohne gekauft wird, dass man rechtlich in der Lage ist, eben sowas zu verkaufen. Da muss ein luftrechtliches Know-how hinten dran stecken, wie jetzt beispielsweise bei uns. Ich bin Berufspilot für Hubschrauber, ich kenne diese ganzen Gesetze. Es müssen Schulungen für alle Drohnen her. Es muss zertifizierte Schulungseinrichtungen geben, die eben nur diese Leute ausbilden dürfen. Und der nächste Punkt: Wir müssen natürlich hier noch an der Drohnenabwehr, an den Flughäfen und kritischen Infrastrukturen und militärischen Sperrzonen arbeiten, weil sonst haben wir weiterhin so Luftraumverletzungen. Ist es jetzt Kriegsführung? Ist es jetzt der Schritt in den Dritten Weltkrieg? Oder ist es tatsächlich nur ein nicht witziger Spaß, den sich die Leute hier erlaubt haben? Man weiß es nicht. Es gibt wenig Infos dazu. Die Behörden sagen wenig. Man kann es einfach nicht pauschalisieren. Aber ich gehe mal von diesem nicht witzigen Spaß aus, was ich zumindest hoffe, weil Militärdrohnen müssten über die Reichweiten, die sie da hinlegen müssten, um nach München zu kommen, würden sie gesehen werden und sie wären so groß, dass sie direkt gesehen und abgeschossen werden würden von beispielsweise Kampfjets, weil sonst hätten sie die Reichweite nicht. Ja, muss man einfach so sagen. Ich gehe davon aus, dass es zivile Drohnen sind und hier irgendwelche Leute Scheiße gebaut haben. So. Bringen uns jetzt diese Gesetze was? Das ist ähnlich wie im Waffenrecht. Jemand, der eine Waffe legal besitzt, macht meistens keinen Amoklauf oder meistens keine Schießerei irgendwo in der Stadt. Es sind meistens die illegalen Systeme. Das heißt, Drohnen, also wie könnte man das jetzt regeln? Definitiv die Drohnenabwehr, damit sowas überhaupt nicht mehr stattfinden kann. Aber noch wichtiger ist, zertifizierte Händler, die sowas verkaufen, damit eben die Leute, die es kaufen, getrackt werden, damit man weiß, wer hat so ein Teil. Ähnlich wie beim Auto, dass man weiß, wer ist der Halter dieses Kfz. Ja, so, dann im Endeffekt ein Sender, der das Ganze so weit sendet, dass es jeder Luftverkehrsteilnehmer sieht. Fest verbaut und ohne den darf die Drohne gar nicht starten und am besten würde DJI die Flugverbotszone nochmal aktivieren, dass man ohne Genehmigung gar nicht hochkommt. So, weil es ist möglich, mit Genehmigung dann irgendwo zu fliegen, aber wenn man es einfach nicht darf, darf man es nicht. Ich habe jetzt eine relativ lange Folge gemacht, die ziemlich viele Themen mit drin hatten. Also, wir haben erklärt, was vorgefallen ist. Wir haben erklärt, warum diese Verletzungen möglich sind. Wie war denn diese Entwicklung von damals zu heute? Warum ging es einfach zu schnell, dass wir eben jetzt keine Drohnenabwehr haben? Was sind die Strafen? Was muss ein Pilot normalerweise mitbringen? Wie können sich Flughäfen grundsätzlich davor schützen? Durch zum Beispiel diesen digitalen Zaun. Welchen Schein brauche ich, wenn ich an so einem Flughafen normalerweise unterwegs bin und fliege? Also das sind ja im Prinzip diese Anforderungen, die Pilot erfüllen muss. Und warum wäre es auch sinnvoll, eine DJI Mini oder die Piloten, die eine DJI Mini fliegen, mit dem Führerschein auszustatten, damit sie eben nicht durch Unwissenheit hier hohe Strafen erwarten müssen. Und auch zum Thema Gesetze, ob sie jetzt strenger werden, ja oder nein. Also, negative Vorfälle sind da und ich hoffe, dass sie Einzelfälle bleiben und nicht häufiger vorkommen und dass Deutschland relativ schnell an der Drohnenabwehr arbeitet, denn Drohnen sind nicht mehr wegzudenken in Inspektionsbereichen, bei den Behörden, bei der Kidsrettung im Tierschutz und in vielen anderen Branchen. Deswegen müssen wir daran arbeiten, hier sinnvolle Gesetze, sinnvolle Regularien zu erstellen. Wir unterstützen auch gerne da die Behörden und geben da Feedback, aber wir müssen hier definitiv nacharbeiten, damit Deutschland sicher bleibt. Schreibt gerne mal, egal wo auf unseren Socials, was ihr davon haltet. Und ja, wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne bei uns. Wir können euch den sinnvollen Einsatz von Drohnen näher bringen mit allen Regularien, die es dazu gibt. Die können wir lösen. Es ist kein Hexenwerk. Und wir helfen euch, diese Führerscheine zu bekommen, damit ihr wenigstens rechtlich sicher unterwegs seid. Ich bedanke mich fürs Zuhören dieser Folge und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Alex von Copter Pro.